Meine Brüder und Schwestern, von dem, was ich gestern Abend gesagt habe, einige Wiederholungen. Zunächst einmal, wie versprochen, wie es so ergibt sich aus der unmittelbaren Hingabe an die Wahrheit automatisch das Höchstmaß an moralischer Bemühung. Wir kennen das Wort des Herrn, suche zuerst das Reich Gottes und das, was ihm gemäß ist. Und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Im Zusammenhang der Bergpredigtstelle wäre das Essen und Trinken und Kleiden und so weiter. Aber wir haben das auszusehen auf alles. Alles andere, auch die Moral. Wenn ihr zuerst und unmittelbar das Reich Gottes sucht. Das heißt, es ist ein klares Gesetz. Alles außer den Inhalten der Wahrheit wird im Höchstmaß dann erreicht, wenn es nicht zunächst und nicht unmittelbar erstrebt wird. Das ist ein geistiges Gesetz des Christentums. Wenn ich also die Moral unmittelbar erstrebe, wenn ich unmittelbar und primär darauf aus bin, mich ethisch, tugendhaft zu vervollkommnen, werde ich das Minimum an Moral und Tugend erreichen. Wenn ich aber Moral und Tugend nicht primär und unmittelbar anstrebe, werde ich das Maximum von Moral und Tugend erreichen. Wieso? Wenn ich nämlich darauf bedacht bin, mich selber zu vervollkommnen, in erster Linie, und mein Hauptaugenmerk und meine Hauptenergie darauf verwende, dass ich in der Tugend wachse und mich bessere, dann bin ich in meinem Geist verhangen, befangen, unfrei, benebelt und mit verhaltenem Blick. Ich bin einfach nicht imstande, wach zu werden für das Licht, für die große, erlösende Wahrheit. Ich bin sogar in großer Gefahr. Wenn ich nämlich nur auf die Tugenden, auf die sittliche Vervollkommnung achte, kann ich schnell dahin kommen, mit mir relativ zufrieden zu sein oder mich mit anderen zu vergleichen, was schnell zu meinen Gunsten ausfällt und schon ist der Pharisäer fertig. Nein, ich muss ins Licht schauen. Suche zuerst das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Die Herrschaft des menschgewordenen Gottes in mir. Über mein Herz. Das heißt über mein Innerstes, über meine Eigentlichkeit, über meine Daseinsmitte, über den Punkt, wo ich ganz ich bin, in freier Entscheidung und Hingabe. Das heißt Herrschaft über das Herz. Gott herrscht nicht über mich, solange er nicht mein Herz beherrscht. Aber er kann mein Herz nur beherrschen, wenn ich es will. Er kann mich niemals zwingen, mich in meinem Innersten und im Grund meines freien Willens von ihm beherrschen zu lassen. Es wäre ein innerer Widerspruch, ein viereckiger Kreis. Gott herrscht über mich, wenn ich auf ihn eingehe. Und das kann niemand für mich tun, das kann keiner ersetzen. Auch die Eltern nicht. Das sei übrigens ängstlichen Eltern gesagt, denen ständig bedeutet wurde, sie müssten einmal Rechenschaft ablegen für das Heil der Seele ihrer Kinder. Viele Eltern machen sich verrückt in Angst und Selbstvorwürfen und so weiter und so weiter. Und sie meinen, der Erfolg ihrer religiösen Erziehung würde ihnen einmal entweder angerechnet oder im Falle des Ausbleibens vorgehalten. Irrtum. Die Eltern sollen das Irrtum, dazu gehört zweifellos Zucht, eine gewisse Strenge, maßvolle Strenge, Liebe und so weiter und so weiter. Meistens geht es aus einem hohen Prozentsatz aus Fehlern. Die einzige große Chance, die mir mein Leben bisher gewährt hat, ist die, dass ich aus meinen Fehlern lernen kann. Auf viel mehr kann ich nicht zurückblicken. Auch Eltern, wenn sie ehrlich mit sich umgehen, nicht. Aber sie sollen sich beruhigen, wenn sie es im tiefsten Ernst und redlich gemeint haben, schreibt Gott auf den krummen Linien gerade und sie können sich dem Erbarmen des Herrn anempfehlen. Zucht ist dazu da, um den freien Willen in seiner Hingabe oder Verweigerung freizulegen, wie sich dann der Erzogene von den Eltern oder sonstigen Erziehern geführte entscheidet, steht außerhalb der Verantwortung der Eltern. Dafür werden die Eltern nicht zur Rechenschaft gezogen. Sie werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie wieder besseres Wissen und Gewissen ihre Pflicht versäumt haben und sich überhaupt nicht bemüht haben, weil sie selber versagt haben. Aber das Versagen ihrer Kinder, sofern es auf ihrem letztlich freien Willen beruht, wird ihnen einmal nicht vorgehalten. Das ist ganz selbstverständlich. Denn nur der Einzelne ist verantwortlich für seinen Entschluss und ist imstande, einen Entschluss zu fassen. Es gibt im Entschluss für oder gegen Christus kein Wir, sondern nur ein Ich, sonst nicht. Dann beherrscht mich Christus, wenn ich auf ihn eingehe. Das setzt voraus, dass er sich mir anbietet. Auch völlig frei anbietet. Er braucht mich nicht. Aber er geht bis zum Äußersten in seiner freien Liebe. Er wird Mensch. Er geht ein in die Tiefe jedes Menschen, in deine und meine Bosheit, Hass und Gemeinheit. Und jeder von uns, jeder Einzelne ist beladen mit Hass und Bosheit. Christus geht dahin ein und erleidet es, die Gottesferne, das Grauen der Gottesferne. Liebend geht er ein, nicht strafend. Er macht sich solidarisch mit deinem Zustand der Gottesferne, der Verweigerung, der Lieblosigkeit, der Gleichgültigkeit, nicht indem er selber sündigt, die persönliche Sünde ausgenommen, übernimmt er aber den durch deine Sünde hervorgerufenen Zustand, denn du sündigst, du erlebst aber nicht das, was die Sünde besagt, du entscheidest dich in Gleichgültigkeit und Verweigerung von Mal zu Mal gegen Gott, du und ich. Aber weder du noch ich erleben das Grauen und das Entsetzen, was damit verbunden ist. Christus aber erlebt es in dir und für dich. Er geht also liebend in die Tiefe eines jeden Menschen ein. Allumfassend in jeden Einzelnen. Und wird deshalb fürchterlich gehasst. Denn die Welt, die andere, die Menschen im Zeichen ihrer Verweigerung wollen unbedingt an der Oberfläche festhalten. Denn nur an der Oberfläche, der Ebene der Waagrechten, wo man die Taten des einen mit den Taten des anderen, die Bewährung dieses mit der Bewährung des jenes vergleichen kann, dort wollen die Menschen sich tummeln und ahlen in ihrer Vorstellung von selbst errungener Würde und Tugend und Moral. Warum hassten ihn unnachsichtig mit grenzenlosem Hass dir um den Genuss ihres eitlen Wahnes brachte. Er missachtete die Oberfläche und ging in die Tiefe. Er nahm den letzten Sünder als seinen Freund an. Bedingungslos. Und das erregte den maßlosen Zorn derer, die wähnten, durch eigenes Bewähren vor Gott bestehen zu können. Darum musste der Gottmensch logischerweise wegen seiner tiefen Liebe fallen. Und dieses Fallen, dieses Eingehen ins äußerste seelische und körperliche Leiden bis zum Tode des Körpers, lässt er denen zugutekommen, die es ihm zufügen. Und die seine Seite durchbohren, werden damit belohnt, dass aus der durchbohrten Seite eben durch die Durchbohrung Blut und Wasser und Geist strömt. Und diese drei sind eins, die Erzeugnis geben auf Erden. Schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Hinschauen auf Gott, sein inner dreifaltiges Liebesweben und Liebesleben, hinschauen auf den ewigen Vorgang der Ekstase, in der die drei Personen außer sich und dadurch ineinander sind, und wissen, dass dieses ewige Geschehen der Hingabe des Sohnes sich übersetzt ins Fleisch und dort in die Gestalt des Opfers, des blutigen Opfers. Und dass du eben dadurch hineingenommen wirst in das Innerdreifaltige, angeschlossen an den blutenden, getöteten und auferstandenen Herrn. Er das Haupt, du Glied seines Leibes, seines Geheimnisvollen. Hinschauen auf ihn, auf die vollkommen erlöste Menschheit, die der Maria heißt und ihr Antlitz trägt. Hinschauen auf seine grenzenlose Liebe, auf die Wahrheit und Inhalte seines Angebotes. Denn das Gottmenschentum, aus dem sein Opfer logisch notwendigerweise hervorgeht, schließt selbstverständlich sein Fortleben im Fleische ein. Sein Fortleben im Fleische aber ist die Kirche. Das Fortleben seiner Opfertat in den heiligen Mysterien, das Fortleben seiner Worte in der ewigen Lehre, die über Zeit und Raum erhaben ist, die Unfehlbarkeit dieser Kirche, die sich in der Spitze im Papsttum konzentriert, falls der Papst seines Amtes waltet und wesenhafte Entscheidungen fällt. Das alles, alle Dogmen, alle Inhalte sind Facetten dieser einen überwältigenden Wahrheit, die dein und mein Glück ist. Die einen entbrennen dagegen in Hass, weil sie aus sich selber bestehen wollen und aus eigener Kraft werden wollen wie Gott, im Fortschritt und im Wir von unten. Und die anderen erglühen in Freude, weil sie den gefunden haben, der ihre Seele liebt. Und er nimmt dich an, wie du bist. Du kannst dich nicht vorher striegeln und bügeln, musst nicht zuerst einmal ein anständiger Mensch werden, ehe du zur Religion übergehen kannst. Auf diesen Unsinn hört man schon lange. Hauptsache erstmal anständig. Und wenn der Mensch erstmal ethisch einigermaßen gerichtet ist, dann kann er Schlafsahne auf die Erdbeertorte auch noch nach Belieben religiös sein oder nicht. Das ist ja kompletteste Unsinn. Die Ethik hat keinen Vorrang, weder wertmäßig noch zeitmäßig, sondern ist nachgängig, wertmäßig, rangmäßig und zeitmäßig. Und die Ethik ist auch nicht der Zweck der Erlösung, sondern die Erlösung hat ihren Zweck in sich selber. Die Ethik ist ein automatisch sich ergebendes Nebenprodukt. Darum hinschauen auf die Wahrheit, auf den sie durchbohrt haben, das heißt hinschauen aufs endlose Erbarmen, hinschauen ins Licht. Nur wenn du ins Licht schaust, merkst du deine eigene Finsternis. Wenn du immer nur dich selber umkreist, quälst du dich vielleicht, wer weiß wie. Willst dich immer wieder als vollkommen erleben. Du kannst dir die Haare raufen, wenn du dich wieder beim Versagen ertappst, was mit Reue rundherum nichts zu tun hat. Denn Ärger darüber, dass man versagt hat, hat mit Reue gar nichts zu tun. Reue ist Freude. Reue ist etwas Dynamisches, Vorwärtsdrängendes. Der Ärger, der Lähmende, stammt vom Teufel. Beziehungsweise man ist so sehr in sich verstrickt, dass man sich relativ schnell auch mit sich zufrieden gibt. Wie gesagt, große Gefahr des Pharisäismus. Moralisten sind, mindestens werden sie Pharisäer. Aber Christus ist gekommen, um den Moralismus mit Stumpf und Stiel auszurotten. Das hat ihm ja seine Feinde verschafft. Aber die Moral erblüht im optimalen Maß. Dann, wenn sich der Mensch ganz dem Licht hingibt und dem Lichte erkennt, wie erbärmlich er ist, angewiesen auf das Erbarmen, dann ist er fähig, sich in den anderen hineinzuversetzen. Er weiß um seine eigenen chaotischen Möglichkeiten. Er wird gütig, weil er selber weiß, dass er ganz aufs Erbarmen angewiesen ist, wird er auch erbarmend für den jeweils ihm Begegnenden, was auch geschehen soll. Und diese Hingabe, dass er sich dem schenkt, der in ihm herrschen soll, ist keine Selbstversklavung. Im Gegenteil. Das absolute Gegenteil davon. Wie bei einer Hochzeit. Beide schenken einander. um einander zu gehören. Ich bin dein, du bist mein. Geliebt werden heißt herrschen, lieben dienen. Aber das steht im Zeichen der Freiheit. Und das Erbarmen allein macht dich zum Herrn in demütigem Stolz. Nicht aufgrund deiner Verdienste, sondern aufgrund seines endlosen Erbarmens. Daraus entstehen dann, wie gesagt, die Werke, die verdienstlich werden. Hier liegt allein der Unterschied zur protestantischen Lehre. Die sagt, dass auch nach der Erlösung der Mensch nicht mehr im himmlischen Sinne produktiv sein kann. Beziehungsweise noch nicht. Und überhaupt nicht. Nach protestantischer Lehre ist zwar, und das ist katholisch richtig, der Mensch umsonst erlöst. Aber die protestantische Lehre weiß nichts vom neuen Leben, das den Menschen in Stand setzt, nun in der Kraft des neu gewonnenen Lebens in und mit Christus zu herrschen, Gnade für sich und andere zu erwirken und mit dem zu wuchern, was ihm umsonst gegeben wurde. Das ist der Unterschied. Nicht etwa, dass wir Katholiken lehren, der Mensch müsse, um die Gnade zu erlangen und erlöst zu werden, so ein bisschen doch auch verdienen. Das werfen uns einige Protestanten vor, diese Werkheiligkeit, aber das ist ein falscher Vorwurf. Suche zuerst das Reich Gottes und alles, auch die Moral, wird euch hinzugegeben. Das Interesse für seinen Inhalt, nicht ein Bild, ich will treu katholisch sein und ein anständiger Mensch sein, damit diese Bar, das hat gar keinen Zweck. Sondern ich will hinschauen und mich begeistern lassen und bin begeistert. Dann hast du die Chancen des wahren Voranschreitens im Geiste und in der Wahrheit. Und damit im Guten. Das Zweite, was ich bringen wollte, ich lasse das aus, was ich gestern sagte, von dem behaglichen Verweilen im Noch nicht, im unverbindlichen Dunkel, das die Menschen mehr lieben als das Leben. Dass der Progressismus wieder seit 20 Jahren in den Innenraum der Kirche gebracht hat, die Lehre, dass wir nichts Letztliches wissen und alle nur auf dem Wege sind, diese teuflische Lehre, das lasse ich jetzt aus. Aber ich will auf folgenden zweiten Punkt kommen. Aus dem, was ich gesagt habe, ergibt sich die Stellung des Priesters gegenüber der Gemeinde und in der Gemeinde. Er ist derjenige, der für die Wahrheit und die Inhalte kompetent ist. Und er repräsentiert den höchsten Rang unter allen Aspekten des menschlichen Lebens. Aber er ist kein Befehlshaber. Da hat sich Kleinkariertheit gegen Kleinkariertheit eingetauscht. Früher war es weithin so, wir wissen das mindestens etwas, im Mittelalter Befindliche wissen es noch, wie es weithin war, vor allem im Dorf. Der Pfarrer war der Allherrscher aller Reusen. Ihm dienten der Bürgermeister, der Arzt, der Apotheker und der Förster und so weiter. Alles hörte auf sein Kommando, das Wort des Pfarrers war Dogma und Evangelium. Er befahl und er sah in seiner Gemeinde lauter Untergebene und er war der Vorgesetzte. Als ich kürzlich mich bei einem Kriminalchef beschwerte über das merkwürdige Gebaren einiger Beamter, die sein Blutschienst und von möglichen Aufzug herumlaufen, sagt er, sie können ja ihrer Gemeinde auch nicht vorschreiben, wie sie, mit welcher Kleidung sie in die Kirche kommen. Da merkt man wieder so die Vorstellung, als wäre der Pfarrer der Vorgesetzte seiner Gemeinde und hätte Befehle zu erteilen. Und früher war das natürlich so, vor allem in den relativ unkomplizierten Verhältnissen im Dorf. Der Pfarrer befahl alles. Alles. Die Finanzen, die Organisation, der Vereine, bis ins Letzte hinein. Die Termine, was, wo, wie, wann, der Pfarrer befahl. Seine Zeit, und er hatte damals mehr Zeit als die heutigen geplagten Seelsorger, hätte sie besser für andere Zwecke verwendet als für sein Herrschertum. Und das wollte man jetzt nun abschaffen. Jetzt kommt die Zeit, sagte man vor 20 Jahren, jetzt kommt die Zeit der Mündigkeit. Man wollte dieses Allherrschertum beseitigen. Aber da man die Kleinkariertheit des Geistes nicht aufgab, sondern da sie noch wuchs und sich außerdem mit dem Falschen, mit dem ganz Grundfalschen verbündete, kam durch die Hintertür die noch dämlichere Vorstellung vom Pfarrer, nämlich eines Gemeindeleiters. Des Moderators, der die verschiedenen Gremien in Letztverantwortung führt. Und alle riechen in alles hinein. Und er hat auch gar keinen ihm allein vorbehaltenen Raum der Verwaltung der Geheimnisse und des Wortes, sondern da mischen sie auch alle mit. Der kleine Moritz und das Lieschen Müller. Alle wirken sie mit bei der Erstellung der Predigt und bei der Gestaltung der Eucharistiefeier und so weiter. Und da wird nun der Pfarrer erst recht hineingezogen in allen Kribbelkram unwesentlicher Dinge. Es wird veranstaltet auf Teufel komm heraus. Das ist natürlich das ganz Falsche. Das vollkommen Richtige ist, dass dem Pfarrer der Rang der ewigen Wahrheit vorbehalten ist. Und er der Zuständige ist für diesen Bereich. Er muss allerdings dann auch dafür sorgen, der Zuständige zu sein. Denn nur der kann Seelsorger sein, der Theologe ist. Und nur in dem Maße ist einer Seelsorger, wie er Theologe und Philosoph ist. Die Spaltung zwischen Seelsorge und Theologie in den letzten 400-500 Jahren war ein Übel ersten Rangs. Aber die anderen Bereiche des gemeindlichen Lebens, Vereine, deren Organisation, Veranstalter, die finanzielle Verwaltung der Kirchengemeinde als öffentlich-rechtlicher Institution, und so weiter. Das verwalten andere in ihrer jeweiligen Letztverantwortung. Und es ist falsch zu sagen, der Pfarrer oder der Priester hätte die Letztverantwortung. Er hat sie nicht, Gott sei Dank nicht. Ihm irgendetwas zu sagen, ja, Sie sind doch letztlich verantwortlich für irgendwelche organisatorischen Dinge. Nein, rundherum nicht. Er inspiriert, aber er dirigiert nicht. Er ist der Verantwortliche dafür, dass dem Einzelnen die Gelegenheit gegeben wird, in die Wahrheit zu schauen und ins Licht und zuerst das Reich Gottes zu und seine Gerechtigkeit. Dafür ist er der Verantwortliche. Für alles andere, Sie können ihn im Rat fragen. Und wenn es seelsorgliche Aspekte tangiert, freilich kann er eingreifen. Aber er hat keine letzte Verantwortung für nichts, außer der Verwaltung der Mysterien und des Wortes. Das allein ist die rechte Sicht des inspirierenden Priesters, der sein Wort sagt und der gefragt wird. Und wir sollten eigentlich in allen Bereichen möglichst das Aufbegehrende meiden, das sich erhebt unter Gesichtspunkten, die nicht wesentlich des Priesters sind. Er hat die Wahrheit zu vermelden. Er hat die Geheimnisse zu spenden. Aus. Alles andere ist der andere. Und wenn diese absolute Unterscheidung der Verantwortlichkeiten bewahrt wird, ist auch das Maximum gegeben gegenseitigen Einvernehmens und Verstehens. Amen.